Vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch wieder sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Es ist irgendwie schön, so diesen langjährigen Kontakt zum Mitternachtsruf und zu den Geschwistern hier irgendwie auf diese Weise auch nicht abreißen zu lassen. Und wenn ich in so manche bekannte, älter gewordene Gesichter schaue, dann verbinde ich ganz persönliche, schöne Erinnerungen und gesegnete, ermutigende Zeiten. Und es war irgendwie heute Morgen schon schön, als ich so die Brüder, als wir zum Gebet uns getroffen haben, ob das der Robert war oder Freddy. Ja, das ist irgendwie schön, sie zu grüßen, wieder zu sehen, als wäre es gestern oder vorgestern gewesen. Ja. Irgendwie ein schönes, herzliches Wiedersehen. Viele werden mich nicht kennen. Klaus Eberwein ist aber auch nicht schlimm. Ja, mich muss man nicht kennen. Aber ich darf zur Ehre des Herrn sagen, dass die Verkündigungsdienste des Mitternachtsrufs mir Geburtshelfer waren. Geburtshelfer, dass ich mit 19 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus kommen durfte. Ich kann mich noch daran erinnern, ja, sogar an Vimalgo, der hat immer so gemacht. Und ab dann wird es heiß. Und das hat mich als Teenie und Jugendlicher schon nicht in Ruhe gelassen. Und manchmal bin ich bewusst nicht zu Konferenzen, weil ich das Gewissen, das mich geplagt hat, danach nicht ertragen konnte. Und nicht nur die Verkündigungsdienste, die zum Geburtshelfer wurden, sondern tatsächlich auch so manche geistliche Impulse, die mein Leben, meinen geistlichen Dienst geprägt haben. Und da bin ich sehr dankbar. Auch meine Berufung zum vollzeitlichen Dienst ist sehr eng mit dem Mitternachtsruf verbunden. Und auch da bin ich sehr dankbar. Und so gab es immer wieder Berührungspunkte, zum einen eben durch diese Vorgeschichte, aber auch dann durch meine Lehrtätigkeit an der Bibelschule im Bibelcenter Breckerfeld, wo ich so manche kennenlernen durfte, auch manche Schweizer, die da dann durch die Schule gegangen sind, unter anderem Philipp Ottenburg und seine Frau Jenny oder eben Ruben Sieg, der jetzt bei uns sogar im Gemeindeverband jetzt als Pastor angefangen hat. Aber zuerst muss ich sagen, waren es meine Eltern, die viele Jahre eben auf Konferenzen vom Mitternachtsruf waren und die besucht haben. Und daher ist es schön und es freut mich, dass meine Mutter mich heute begleitet hat, weil die auch öfters hier war. Nur für die, die vielleicht sich wundern, mit welcher Begleitung ich unterwegs bin. Meine Frau konnte leider nicht mit dabei sein und kann nicht dabei sein. Wie heißt es in der Schweiz? Die hat sich verhoben. Also die hat es im Rücken. Und deswegen konnte sie leider nicht mit. Seit 10 Jahren bin ich jetzt Pastor und mitverantwortlich im Christusbund. Das ist ein freier evangelischer Gemeindeverband in Süddeutschland mit über 35 Ortsgemeinden. Ich bin mitverantwortlich in einer Ortsgemeinde in Waldenbuch. Das ist so in der Nähe von Böblingen. Ja, ich habe mir zuerst überlegt, ich weiß nicht, wer Waldenbuch kennt. Da gibt's eine Fabrik, eine Schokoladenfabrik, Rittersport. Und ich habe mir zuerst überlegt, ob ich das mitbringe, aber ich habe gedacht, das darf ich nicht. In Schweiz bringt man kein Schokolade mit, da bringt man heim. Und heute Morgen habe ich schon ein Päckchen bekommen mit Broschli. Oh, ist das schön. Jetzt darf ich nicht sagen, dass das besser schmeckt wie Rittersport, sonst darf ich nicht mehr heimkommen. Ich bin da im übergemeindlichen Lehrdienst und Verkündigungsdienst unterwegs, Gemeindebibelschule, natürlich Sonntagsverkündigungsdienste, aber auch Freizeitarbeit und Kurzbibelschule. Und da bin ich eingespannt, sodass ich eigentlich gar nicht so viel Auswärtsdienste wahrnehmen kann. Und trotzdem freue ich mich, dass irgendwie das jetzt möglich ist, auch mal wieder hier zu sein. Wer Interesse hat, draußen am Tisch, Informationstisch, liegen solche Freizeithefte. Wir bieten circa 120 Freizeiten im Jahr an. Wir haben circa 8 Freizeithäuser in Europa, die wir selber betreiben. neben der Gemeindearbeit, und das ist auch eine sehr große missionarische Arbeit, haben auch zum Beispiel einen Bibel- und Bücherstand auf dem Volksfest in Stuttgart oder am Weihnachtsmarkt. Und so versuchen wir einfach so in der Region Stuttgart einfach ein Zeugnis für Jesus zu sein. Wir wollen uns beschäftigen mit Hebräer 10. Und wir wollen uns beschäftigen mit Zuversicht. Zuversicht in immer dunkler werdenden Zeiten. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn ich behaupte, Zuversicht ist etwas, wonach sich die Menschen unserer Zeit sehnen. Und wir alle dringend benötigen, gerade angesichts der Krisen und Kriegen in dieser Welt. Außenpolitisch erlebt Europa einen nicht absehbaren Konflikt mit Russland, mit Drohnen, wo keiner weiß, wo das endet. Weltweit wächst immer mehr ein wirklich irrationaler Antisemitismus und Hass auf Israel. Jüdische Menschen werden vielerorts auf der Welt angefeindet, ausgeladen, verhöhnt. Und bei allen Diskussionen um den Nahostkonflikt werden oft die Geisel vergessen, die seit 2 Jahren gefangen gehalten werden. Und wir können und müssen dafür beten, dass Gott dieses Wunder schenkt, dass vielleicht in den nächsten Tagen endlich diese Geisel auch freikommen. Und wir erleben Hasskommentare, Morddrohungen im Internet, sie nehmen zu, sie polarisieren, Respektlosigkeit, all das ist irgendwie fast schon normal geworden. Und wir stehen mitten in einem neuen, flammenden Kulturkampf zwischen konservativen Rechten und extremen Linken, die von Gewalt nicht abschrecken. Und ja, nach der Ermordung von Charlie Kirk offenbart sich irgendwie auch, wie westliche Journalisten, Journalistinnen, Politiker und Politikerinnen denken. Da äußert sich zum Beispiel die linke Politikerin Heidi Reicheneck, Vorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag, in einer ZDF-Sendung öffentlich über die Person Charlie Kirk und sagt: Man muss an dieser Stelle weder Mitleid noch Respekt für diese Person haben. Man kann ja denken über Personen, wie man will. Aber diese Aussage hat mich erschreckt, weil hier eine Politikerin, die sonst so laut für Pluralität und Toleranz eintritt, plötzlich einem Menschen die Würde und den Respekt entzieht, nur weil er eine andere Meinung vertritt. Und das sind dunkle Wolken, die irgendwie so aufziehen. Und mitten in diesen immer dunkler werdenden Zeiten von Kulturkampf, Krisennöte, da hat Gott, der Herr, uns als seine Kinder, als Lichter in diese Welt hineingestellt. Als Menschen mit einer Zuversicht, die es in dieser Welt nicht gibt. Eine echte Zuversicht in einer immer hoffnungsloser werdenden Gesellschaft. Und nun weiß ich, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich weiß aus meinem Erleben, dass diese Zuversicht uns als Christen auch manchmal schnell abhanden kommt. Und mir ist es manchmal so, dass ich mir manchmal gern von Sorgen und Problemen mir den Kopf verdrehen lass. Und darum möchte ich es euch auch sagen, ich bin ein Lernender. Und wir wollen gemeinsam in Gottes Wort schauen und wir wollen uns gegenseitig ermutigen und erinnern lassen, dass wir in Jesus allen Grund haben, zuversichtlich zu sein. Wenn nicht wir, wer dann? Und dazu möchte ich euch einen Text lesen aus Hebräer 10, Vers 19 bis 25 und dann nochmal die letzten Verse. Hebräer 10, Vers 19 bis 25. Da schreibt der Hebräerbrief, schreibt, wir wissen nicht, wer es ist, ob es Paulus war oder irgendein Schüler. Ja, aber er schreibt hier, da wir nun, ihr Brüder, eingeschlossen Schwestern, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe, zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Jetzt überspringen wir einen Teil. Vers 32. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Da ihr teils Schmähungen und Bedrängnis öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freude hingenommen. Weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres, ein bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren, das tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird kommen, der da kommen soll, und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Sein Zitat. Vers 39. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Der Hebräerbriefschreiber hat drei Personengruppen vor Augen, als er diesen Brief schreibt. Es sind Hebräer, jüdische Menschen. Das sind auf der einen Seite jüdische Menschen, die haben einen Anfang mit Jesus gemacht. Sie stehen im Glauben und sie erleben dunkle Zeiten, Ausgrenzung, Verfolgung, Anfechtung, Ausladung, Hohn und Diskriminierung. Und da gibt es eine andere Gruppe von jüdischen Menschen, die haben zwar einen Anfang mit Jesus gemacht, aber sie haben Angst. Sie lassen sich von Sorgen leiten. Sie haben ihre Zuversicht weggeworfen und sie sind in ihren Problemen und Sorgen stecken geblieben. Und sie haben den Rückzug angetreten. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, nämlich Menschen, die nicht an Jesus glauben, Ungläubige, Unbekehrte, die von der Erlösung in Jesus und von der Retterbotschaft gehört haben, aber sie nicht angenommen haben, weil es ihnen irgendwie vielleicht auch zu heiß war. Es stand zu viel auf ihrem Spiel. Vielleicht wollten sie zu viel oder müssten sie zu viel aufgeben. Nun weiß ich nicht, wo Sie oder, darf ich du sagen, du stehst oder wo du dich einordnen würdest zu diesen drei Gruppen. Vielleicht ringst du gerade mit Gott, weil Dinge in deinem Leben sind, wo Schwierigkeiten und Probleme dir Nöte machen. Wo der Preis für die Nachfolge dir zu hoch ist. Du willst nicht alles auf Jesus setzen. Du hältst vielleicht noch an Dingen in dieser Welt fest. Vielleicht hast du auch deine Zuversicht in Jesus verloren. Du zweifelst, weil dunkle Zeiten du erlebst und dich fragst, Herr, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Wo ist deine Hilfe? Es gibt Situationen im Leben, darf ich es mal so sagen, da interessieren mich die großen Nöte und Probleme dieser Welt nicht, weil ich selber in solchen Krisen und Nöten sitze, wo die große, weite Welt so weit weg ist. Und wenn wir von Zuversicht sprechen, dann ist das zuerst etwas ganz Persönliches. Dann geht es um Sie. Dann geht es um uns, um mich. Um unsere, deine Zuversicht. Ich möchte drei Gedanken mit uns heute, vielleicht sage ich es eher andenken. Worin gründet sich Zuversicht? Das erste, sie ist gegründet, weil Jesus vergibt. Das zweite ist, sie ist getragen, weil Jesus treu ist. Und das dritte, sie ist gehalten, weil Jesus wiederkommt. Das erste, sind ja drei einfache, schlichte Wahrheiten, gell? Oder vielleicht sagt jeder, das ist jetzt auch nichts Besonderes, ja? Aber manchmal müssen wir die schlichte Wahrheiten einfach wieder hören und zu Herzen nehmen. Das erste, unsere Zuversicht ruht in seiner Vergebung. Das ist das Erste, was wir uns wieder in Erinnerung rufen lassen müssen und was dieser Hebräer-Text uns erinnert. Sie gründet und ruht in der Vergebung Jesu. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Viele von euch kennen sie. Im frommen Jerusalem, da lebt eine Frau, deren Namen niemand wirklich kennt. Sie hatte mehrere unglückliche und lose Beziehungen gehabt. Zuletzt hatte sie noch die Ehe mit einem anderen Ehemann gebrochen. Und die Last und die Scham ihrer Schuld und Sünde, sie lag schwer auf ihr. Aber sie konnte es ziemlich gut verbergen, so dass man äußerlich die seelische Not dieser Frau nicht anmerkte. Aber innerlich war sie geplagt von Selbstzweifel und von Selbstverachtung zerfressen. Eines Morgens, da zerrten einige Pharisäer und Schriftgelehrte die Ehebrecherin vor Jesus und eine große Menschenmenge sah zu mit verurteilenden Blicken. Wie kann man nur? Schau dir die Frau an. So ziemlich intolerant, einseitig, anklagend, zumal man von dem Mann keine Spur hat. Alle waren gespannt, was nun Jesus sagen würde, denn nach dem Gesetz des Moses werde die Verurteilung dieser Frau jetzt dran. Der Frau schnürte sich die Kehle zu, vor Angst. Doch plötzlich hört sie auf einmal die Stimme Jesu, der sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und in diesem Moment erkennt diese Ehebrecherin, sie ist nicht allein in ihrer Not und nicht allein mit ihrer Schuld. Selbst in ihrer tiefsten Schande und Verzweiflung war da jemand, der sie nicht verurteilt hat, sondern der voller Barmherzigkeit ihr begegnet war und ihr Vergebung und Liebe anbot. Alle Ankläger waren verschwunden. Und dann sagt Jesus zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Was für eine große Last fiel da von dieser Frau ab. Da keimte Zuversicht und Hoffnung auf. Es war der Weg frei in ein neues Leben. Sie war nicht dazu verdammt, in ihrem alten Leben gefangen zu bleiben, sondern durch Gottes Gnade durfte sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Sie durfte einen neuen Weg voller Zuversicht im Glauben an Jesus gehen und beginnen. Ist ja diese Geschichte aus Johannes 8, darf ich es mal sagen, das ist die praktische Umsetzung von Hebräer 10. Es ist immer gut, wenn wir nicht nur Theologie betreiben, sondern auch die praktischen Beispiele dazu haben. Da findet man Zuversicht, weil Jesus nicht verurteilt, nicht die Menschen von sich stößt, sondern Vergebung anbietet. Zuversicht ruht in seiner Vergebung. Was auch immer in deinem Leben vorgefallen ist, in Jesus haben wir eine offene Tür zu einem neuen Leben, ganz gleich, was hinter dir liegt. Der Ausdruck Zuversicht, der kommt zweimal in diesem Textabschnitt vor. Das eine in Hebräer 10, Vers 35, das ist der bekannte. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Aber im griechischen Grundtext steht das gleiche Wort, nämlich für Zuversicht, auch mit Freimütigkeit, nämlich in Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Zuversicht haben zum Eingang in das Heiligtum. Man kann es also beides sagen. Zuversicht, Freimütigkeit oder auch Unerschrockenheit, Furchtlosigkeit, Offenheit. Vereinfacht ausgedrückt, es ist die offene Tür und es sind die ausgestreckten Arme Jesu, wo wir ohne Angst zu Gott kommen dürfen, weil Jesus vergibt. Vers 19 und 20 machen ja einen bildhaften Bezug zum Tempeldienst in Jerusalem, der damals ja noch existierte und den jüdischen Lesern sehr gut bekannt war. Da waren die Opfergesetze, da war der Priester, da wo man eine Schuld bekannt hatte und wo dann der Stellvertreter für uns die Sühne erwirkt hat. Und genau das erinnert jetzt dieser Text an uns. Was ist die Grundlage für Zuversicht? Es ist die Kraft des Blutes Jesu. Es ist der Stellvertreter Tod Jesu. Es ist, dass Jesus sein Leben für uns gab und für uns in das wahre Heiligtum in den Himmel eingegangen ist. Durch seinen Leib. Da wurde Gott, Mensch, Fleisch und Blut, gab sein Leben am Kreuz für uns und ist dann in das Heiligtum in den Himmel eingegangen, um uns vor Gott zu vertreten, zu sagen, es ist alles gesühnt, es ist alles vollbracht. Da ist der große Priester, wie wir es gelesen haben, der uns eingeweiht hat als einen neuen lebendigen Weg, Vers 20, durch sein Fleisch, durch den Vorhang hindurch. Der Vorhang, der im Tempel war, das ist der Leib Jesu hier bildhaft. Und ein großer Priester im Hause Gottes, das ist Jesus, der hohe Priester, der auferstanden ist, der für uns vor Gott steht. Mit anderen Worten könnte man aber auch sagen, unsere Zuversicht in Jesus hat einen teuren Preis. Jesus weiß, der bereit war, meine zerbrochene Beziehung wieder zu heilen. Da ist jemand, der meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringt. Weil er meine Schuld und meine Sünde und alles Versagen meines Lebens auf sich genommen hat. Der gelitten hat am Kreuz, für uns starb und Kraft seines Blutes eine ewige Hoffnung und Zuversicht uns eröffnet hat. Sehr interessant, gell? Zuversicht in immer dunkler werdenden Zeiten. Da ruft Jesus am Kreuz, es ist vollbracht und es war die dunkelste Mittagszeit, die es war. Was hat Jesus für dunkle Zeiten erlebt? Dunkle Wolken. In Hebräer 10, Vers 14, da kommt man ja her, vom Kontext her, da heißt es, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Wir dürfen Gott nahen, ganz gleich, wie deine Schuld schwer sein mag. Ich muss gerade an eine junge Frau denken, die viele Jahre nicht zu Jesus zurückgekehrt war, weil sie sich geschämt hat und dreckig fühlte. Sie ist in einem christlichen Elternhaus und Gemeinde groß geworden. Ihr Vater war Ältester. Aber sie selbst ging einen anderen Weg. Sie ist abgekommen vom Weg und sie erlebte viele dunkle Zeiten. Ja, es gibt auch verlorene Töchter und nicht nur verlorene Söhne. Aber sie kam wieder zurück zu Jesus. Und zwar durch die Liebe und durch das Zeugnis anderer Christen, die Gleiches oder teils Schlimmeres durchgemacht haben und die durch sie ermutigt wurden, sich zurück auf den Weg zu machen zu Jesus. Es dauerte einige Zeit bei ihr, bis sie wieder sich in die Gemeinde gewagt hat, weil so viel Scham auf ihr lag. Und wisst ihr, was für eine Freude ist es heute, dass sie jetzt mit Jesus unterwegs ist. Sehr klar, sehr konsequent. Und dass sie in ihrer Gemeinde, da wo sie herkommt, eine geistliche Heimat gefunden hat. Das ist gigantisch. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Das ist die Einladung. Mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ehrlich und aufrichtig, ohne Angst, darf ich meine Schuld vor Jesus bekennen, weil er mir doch am Kreuz schon alles vergeben hat. Er hat doch schon alles vollbracht. Ja, ohne Kreuz und Vergebung gibt es keine Zuversicht. Besprengung am Herzen, am Leib gewaschen, dass man Anteilnahme an der Erlösung und an der Vergebung. Das meint nicht Abendmahl oder Wassertaufe, sondern das meint, ich habe Anteil an dem, was Jesus für mich getan hat. Römer 8, Vers 34. Wer will verurteilen? Jesus, der doch gestorben ist, ja vielmehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes sitzt, der auch für uns eintritt? Wenn dieser große Herr mein Erlöser ist, wenn er für mich vor Gott eintritt, dann darf mein Gewissen zur Ruhe kommen, weil mir vergeben ist, weil Jesus an meiner Seite ist. Und deshalb die Frage am Anfang, bist du gegründet in Jesus? Hast du diesen Weg zu Jesus schon auf dich genommen? Dieser Einladung Jesu gefolgt? Wisst ihr, das ist ja ein lebendiger Weg, steht hier. Da habe ich so ein bisschen bin ich gestolpert in der Vorbereitung. Das heißt, wir müssen diesen Weg immer wieder gehen. Das heißt, indem wir diese Jesus-Beziehung leben und pflegen, es geht nicht darum, einmal zu Jesus zu kommen, sondern bei ihm zu bleiben. Mit ihm zu leben. Die Freimütigkeit zum Zugang zu Jesus auch auszuleben. Es reicht auch nicht, nur ein theologisches Wissen zu haben über biblische Richtigkeiten, warum der Tempelvorhang zerrissen ist. Biblisches Wissen hilft, aber es allein gibt dir keine Gewissheit. Gewissheit bekommst du in dieser Jesus-Beziehung, wo du sie lebst. Fehlt dir Zuversicht oder Gewissheit im Glauben? Vielleicht ist auch Sand in deine Jesus-Beziehung gekommen. Und das kommt vor. Ansonsten machst du dir was vor. Auch als Christ leben wir täglich aus seiner Vergebung. Und wenn Gott dir vielleicht etwas klar macht oder dich an etwas erinnert, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dann darfst du voller Zuversicht zu Jesus kommen und dir ist vergeben. Zuversicht ruht in seiner Vergebung. Das Zweite, der letzte Punkt ist kürzer. Das Zweite, unsere Zuversicht hält in seiner Treue. Wie schnell verlieren wir doch manchmal unsere Standhaftigkeit im Glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber manchmal geht mir das so. Ja, das kann auch als Pastor oder als Prediger sein, dass man wohl auf der Kanzel predigt, aber im Alltag man ganz klein einen Mut hat, Zeuge zu sein. Manchmal verliert man den Zeugenmut im Alltag. Manchmal hat man keinen Bock, jetzt noch ein Gespräch anzuführen oder zu führen, aber manchmal ist es auch feige. Ich sage das von mir selber. Ob das der Nachbar ist, ob das alte Bekannte sind. Manchmal wird unsere Freimütigkeit, von Jesus zu erzählen, irgendwie erstickt. Und da kommt dieser Aufruf der Ermutigung in drei Punkten. Lasst uns hinzutreten in diese Jesus-Beziehung, wo Vergebung ist, wo die Quelle der Freimütigkeit ist. Da bekommen wir Kraft, da bekommen wir Zeugnismut aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, denn er ist treu, Vers 23. Das sind drei Aufrufe. Lasst uns hinzutreten, lasst uns festhalten. Und das dritte, lasst uns Acht geben auf die Gemeinschaft, dass keiner zurückbleibt. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Immer mehr wird mir das in meinem ganz persönlichen Glaubensleben bewusst, dass nicht ich mich an Jesus festhalte, sondern dass Jesus mich festhält. Das war noch vor 25 Jahren anders. Da habe ich gedacht, ich kann mit Jesus den Dienst rocken. Es ist ausgerockt. Da wollen wir Jesus folgen. Wir wollen Jesus gehorchen. Wir wollen ihm ganz gehören. Und dann fallen wir gehörig auf die Nase. Unsere Zuversicht hält, nicht weil wir uns vorgenommen haben, Jesus nachzufolgen. Unsere Zuversicht hält, nicht weil wir lautstark wie Petrus rufen, Herr, wir gehen mit dir bis in den Tod. Nein, Petrus wurde getragen, er wurde gehalten, weil Jesus gnädig und treu war. Als er ihn dreimal verleugnet hat, und wisst ihr, wir sind nicht viel besser, da wurde Petrus gehalten und getragen wegen der Treue Gottes. Es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Treue, die uns zuversichtlich sein lässt, weil wir schwach sind. Und ja, wir dürfen schwach sein. Hebräer 4, Vers 16. Schlag's mal mit auf. Hier kommt eigentlich das erste Mal so die Freimütigkeit und Zuversicht im Hebräerbrief vor. Und da heißt es so, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Ja, wohin? Zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ach, was haben wir als Christen doch für ein großartiges Bekenntnis der Hoffnung. Selbst in dunklen Zeiten, weil Jesus treu ist und weil er zu seinen Verheißungen steht. Wisst ihr, ich möchte mal schön so ein bisschen vergleichen. Zuversicht ist was völlig anderes, also diese biblische Zuversicht in Jesus, was völlig anderes als Optimismus. Optimismus ist so ein vages Hoffen auf besseres Wetter oder auf bessere Zeiten. Wird schon wieder. Kopf hoch. Jetzt, ja, ein gesunder Optimismus, der tut schon auch gut. Vielleicht lebt ihr das auch, wenn so manche Mega-Pessimisten durchs Leben gehen, die dann nur noch überall das Schreckliche sehen, die gar keinen Blick mehr fürs Schöne und Gute haben, die werden super undankbar und auch ein bisschen unausstehlich. Vielleicht kennt ihr das, solche Schwarzseher. Da ist strahlend blauer Himmel und dann steht da draußen, boah, das sieht nach Regen aus. Oder da gewinnt der im Lotto und sagt, boah, super, da freut sich das Finanzamt. Kurz gesagt, Pessimisten haben für jede Lösung ein passendes Problem. Von daher ist so ein gewisser Lebensoptimismus besser als ein pessimistischer Lebensnörgler. Aber wisst ihr, in schweren Lebenskrisen und in Nöten, die auch im Laufe des Lebens kommen, da bricht dieser Optimismus zusammen. Der gibt keinen Halt. Wenn unser Leben dem Ende entgegengeht, auch wenn man älter wird, dann hilft kein Optimismus oder besser Wetterglaube. Da braucht es eine feste, gewisse Zuversicht. Eine Zuversicht, wo wir uns verlassen dürfen auf den, der sich mir versprochen hat. Ich brauche eine Hoffnung und Zuversicht, weil Gott, der Herr, mich hält und trägt. Ich besuche gelegentlich gerade meine Nachbarin. Sie ist Christin aus unserer Gemeinde. Sie hat unheilbar Krebs. Es ist sehr fortgeschritten. Und sie weiß, dass es nach Hause geht. Aber sie ringt damit. Sie ringt, weil sie so gern noch mehr Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Töchtern, mit ihren Enkelkindern haben möchte. Und das ist so verständlich. Und neben diesen körperlichen Schmerzen, die sie hat, kommen eben auch Anfechtungen von dunklen Gedanken immer wieder hoch. Manchmal auch Gedanken aus der Vergangenheit, weil da nicht alles gut gelaufen ist. Sie erlebt Anfechtungen, weil da wieder Dinge hochkommen. Ja, und dann weint sie. Und das darf man. Da darf man auch weinen. Und dann sagt sie, ich weiß, ich bin sein Kind und mir ist alles vergeben. Und doch fällt es mir so schwer. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass das Herz manchmal ringt und die Seele. Ja, wir wissen, mir ist vergeben, aber da plagt uns manchmal noch was. Weißt du was? Und dann darfst du dich verlassen auf Gottes Treue und auf die Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Wie tröstlich und kraftvoll sind dann Gottes Worte und Verheißungen. Ich werde bei dir sein alle Tage bis ans Lebensende und der Weltende. Oder Jesaja 46, bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will es auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Dann sagt sie zu mir, Klaus, ich habe die Kraft nicht mehr. Und dann darf ich zu ihr sagen, du musst jetzt keine Kraft mehr haben. Du musst keine Kraft mehr haben. Jesus ist unsere Kraft. Du musst keine Angst haben, dass du jetzt keine Kraft hast, an Jesus festzuhalten. Jesus hält dich fest. Ja, Gott mutet uns manchmal viel zu, wenn unsere Umstände und Lebensstürme oft so um uns herpeitschen. Und solche Zeiten bringen unseren Glauben an die Grenze. Vielleicht auch manchmal des Zumutbaren. Aber er zieht am Ende doch unser Herz in seine Gegenwart. Vielleicht fängst du an zu zweifeln. Vielleicht fängst du an zu verzagen. Vielleicht fängst du an, auch irgendwie ein Stück weit verbittert zu werden. Wisst ihr, jetzt kommt dieser wichtige Aufruf, Vers 24 und 25. So lasst uns aufeinander Acht geben. damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe, zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermutigen, ermahnen, das ist dasselbe griechische Wort. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig begleiten und dass wir Menschen nachgehen, Christen, vielleicht die weglaufen, die enttäuscht sind, die sich vielleicht zurückgezogen haben. Lasst uns aufeinander achten, die vielleicht abhängen. Damals gab es für die Christen eine große Herausforderung in ihrem Alltag. Es gab dunkle Zeiten. Gläubige Christen wurden wegen ihres Glaubens an Jesus verachtet, verfolgt. Wir lesen das in Vers 34 und 35. Nicht nur, dass sie mit Anteil hatten an Gefängnisstrafen, sondern sie wurden enteignet. Und der Hebräerbriefschreiber erinnert sie daran, erinnert euch an die früheren Tage. Da wart ihr standhaft. Da habt ihr sogar mit Freuden hingenommen, dass man euch Gut und Hab weggenommen hat, nur weil ihr Christen seid. Als der Druck von außen zunahm, da standen einige in der Gefahr, sich vom Glauben abzuwenden. Sie fingen an, ihr Christenleben inkognito zu leben und nicht mehr Christsein zu bekennen. Der ausgelassene Abschnitt, den wir jetzt nicht gelesen haben, das ist tatsächlich eine ernsthafte Mahnung und Warnung an Ungläubige, die Jesus bewusst ablehnen. Die haben keine Zuversicht und die haben auch keine Rettung. Es gibt nur diese eine einzige Rettung in Jesus Christus. Ich habe mich selber persönlich gefragt, stehe ich als Christ in der Gefahr abzutauchen? Mich zurückzuziehen? Vielleicht in der Versenkung zu verschwinden? Wenn künftig der Glaube an Jesus in unserer Gesellschaft immer mehr unter Druck kommt, und das tut er, allein schon mit unseren christlich-biblischen Überzeugungen stoßen wir ja vehement auf Unverständnis. Weichen wir dann feige zurück? Wir erleben ja momentan, und da dürfen wir sehr dankbar sein, eine große Glaubensfreiheit. Wir erleben weder Verfolgung noch Enteignung, wie es viele Christen an anderen Orten auf dieser Welt bereits schon erleben. Und da braucht es Ausharren. Hebräer 10, wie heißt es so? Werft eure Zuversicht nicht weg, was eine große Belohnung hat. Standhaftes Ausharren tut euch Not. Ich habe gestern mit meiner Frau noch den Text gelesen, dann habe ich das gelesen, vorgelesen, dann sagt sie, und sie hat ziemlich Kreuzschmerzen gerade, dann sagt sie, eigentlich steht hier, ich muss gar nichts tun, ich muss einfach nur ausharren. Eigentlich, ich muss einfach nur warten. Das ist gar nicht so einfach. Manchmal kämpfen wir dagegen. Wir bäumen uns auf. Und es ist viel schmerzhafter, als geduldig auszuharren. Ich kenne deine Lebensumstände nicht. Und wie viel vielleicht Gott dir gerade zumutet. Aber lasst uns gegenseitig ermutigen, dass wir geduldig bleiben, standhaft ausharren. Gottes Willen in dieser Welt tun, weil er treu ist. Ist er? Es gibt ja so Situationen, und das fällt mir auch schwer, ja. Da betet man viele, viele Jahre, vielleicht für Menschen, die einem ganz besonders am Herzen liegen. Und man denkt, Herr, begegne doch jetzt dieser Person. Schenk doch, dass sie zur Umkehr kommt. Und es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Auch da möchte ich die Zuversicht nicht wegwerfen. Auch da möchte ich standhaft ausharren, weil Gott treu ist. Manches Leiden oder Leid, was wir ertragen, ist vielleicht auch Leid, um anderer Willen. Um der Umstände, nicht nur im eigenen Leben, sondern vielleicht auch, weil wir mitleiden an den Nöten anderer. Und wie gut es ist, dass wir da nicht allein stehen, sondern Geschwister haben, wo wir miteinander und füreinander beten können. Wie wichtig ist es auch in den Ehen, dass wir füreinander beten, miteinander, darf ich mal sagen, diese Zuversicht nicht wegwerfen, ins Heiligtum Gottes zu gehen. Ich möchte euch fragen, betet ihr als Ehepaare gemeinsam miteinander? Kommt ihr gemeinsam vor den Thron der Gnade? Wenn das Sand ins Getriebe gekommen ist, dann lasst euch bitte ermutigen, euch zu vergeben, einen neuen Weg zu gehen und wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Das dritte und letzte. Unsere Zuversicht blickt auf seine Wiederkunft. Die Wiederkunft und die kommende Herrlichkeit ist das Ziel unserer Hoffnung. Es ist die Zuversicht der Gemeinde. Wir dürfen das Schönste noch erwarten. Und das ist wunderbar. Jetzt muss ich hier nicht viel über die Wiederkunft reden. Also ich muss wirklich sagen, ich freue mich ja da sehr drüber, weil kaum ein anderes Missionswerk so diese Wiederkunft im Blick hat. Und das ist so gut und wichtig. Aber das meint auch, dass wir unseren Blick auf diese Herrlichkeit nicht verlieren sollen und wir uns nicht den Kopf verdrehen lassen von den Weltsorgen und dunklen Wolken, die da aufziehen. Wie gesagt, das muss ich euch nicht sagen, aber vielleicht sind vielleicht wir auch manchmal geneigt, auf die Nöte und Probleme nur zu sehen. Lasst uns unerschrocken, ohne Angst, mit aller Freimut und Offenheit mit Jesus in dieser letzten Zeit unterwegs sein. Lasst uns ein helles Zeugnis sein. Menschen sollen doch an uns erfahren und sehen, dass wir keine Angstmenschen sind, sondern dass wir voller Hoffnung und Zuversicht sind, gerade in dieser hoffnungslosen Welt. Weil wir Vergebung haben, oder? Weil wir einander vergeben können und unsere Gemeinschaft eine andere ist. Weil wir eine Hoffnung haben über dieses Erdenleben hinaus und wir wissen, was nach dem Tod kommt. Viele Menschen in dieser Gesellschaft sind unsicher geworden. Sie machen sich Sorgen, Zukunftssorgen. Viele junge Menschen sind orientierungslos. Ihr Leben gleicht eher einem Experiment auf der Suche nach Glück. Sie sind seelisch verwundet, zutiefst verletzt. Und sie suchen Frieden und Glück und finden es nicht. Ist der Herr hat die Gemeinde, seine Gemeinde, dich und mich dazu berufen, bestimmt, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, Träger des Evangeliums, Botschafter der Hoffnung in Jesus zu sein. Vielleicht als Geburtshelfer, dass jemand zum Glauben kommt. Vielleicht mit einem Impuls für sein geistliches Leben weiterzugehen. Vielleicht sogar in den Dienst für Jesus. Als Christen haben wir allen Grund, zuversichtlich in dieser Welt zu sein. Lasst uns fröhliche, freundliche, liebende Christen sein, die nicht egoistisch und blind durch die Welt oder die Gemeinde tappen. Wenn du gerade angefochten bist, ich möchte zum Schluss kommen, dann lass dich erinnern an die Zuversicht, die wir in Jesus haben. Dass wir Freimütigkeit haben in Jesus, weil er uns vergibt. Du darfst zu Jesus kommen, egal was vielleicht in deinem Leben auch geschehen ist, wo vielleicht Scham und schlechtes Gewissen dich bedrücken. Jesus steht mit offenen Armen da und sagt, ich habe alles vollbracht. Komm einfach. Lass dich ermutigen, dass da, wo du vielleicht gerade schwere Zeiten erfährst, dass du nicht die Geduld verlierst, nicht weil du festhalten musst, sondern weil Jesus festhält und treu ist. Jesus wird dich nicht fallen lassen. Er lässt dich nicht allein. Er wird uns ganz sicher nach Hause bringen. Entzieh dich da nicht der Gemeinschaft. Ich glaube, es ist wichtig in unserer individuellen Gesellschaft, wo man sich manchmal selbst genügt, dass wir uns erinnern, dass wir den anderen brauchen, der mal mit mir betet, weil ich nicht beten kann gerade. Oder wo andere einfach mich tragen, weil ich gerade keine Standkraft mehr habe. Lasst euch tragen und tragt einander. Und das Letzte, verliert diesen Blick auf die ewige Herrlichkeit nicht. Und lasst diese Zuversicht der Hoffnung jetzt schon eine Ausstrahlung bekommen. Menschen sollen doch erfahren und erleben können, dass wir als gläubige Christen eine andere und bessere Zukunft haben, weil wir einer Herrlichkeit entgegengehen, die wir in Jesus Christus sicher haben. Ich möchte schließen. Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Ein Helfer, bewährt in Nöten. Und darum fürchten wir uns nicht. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unsere Zuversicht bist. In allen Nöten und in allen Lebenslagen. So dunkel auch vielleicht die Zeiten in dieser Welt oder vielleicht in unserem eigenen Leben sein, wo viele Dinge vielleicht du uns zumutest. Herr, wir wollen dankbar sein, aufblickend zu dir, weil du uns festhältst, weil du uns immer wieder vergibst, uns hältst und trägst. Und ich danke dir auch für diese Gemeinde und Gemeinschaft, die wir miteinander haben dürfen, auch heute Morgen. Ja, und ich möchte dich bitten für die, die vielleicht verzagt sind, die niedergeschlagen und niedergedrückt sind, die in der Gefahr stehen, vielleicht ihre Zuversicht wegzuwerfen oder die vielleicht Angst haben, diesen Weg zu dir zu gehen, weil sie irgendetwas hält. Zieh du sie jetzt an dein Herz. Ermutige, stärke du sie durch deinen Geist, durch deinen Trost. Amen. Amen.